Ich habe mehr Privilegien, als je eine Person in meiner Familie hatte. Und trotzdem bin ich am Arsch. Ich werde von mehr Leuten gehasst, als meine Großmutter es sich vorstellen kann. Am Tag der Bundestagswahl versuche ich ihr mit dieser Behauptung 20 Minuten lang auszureden, eine rechte Partei zu wählen. Intense heartaches brought to you by your grandmother. Intense heartaches brought to you by your grandmother.
Heute geht es um ein Buch, in dem die Normalität der Ausnahmezustand ist. Nicht nur ein paar Wochen, sondern ein Leben lang. 1000 Serpentinen Angst, das Romandebüt von Olivia Wenzel. Die Ich-Erzählerin ist Tochter einer DDR-Punkerin und eines Gaststudenten aus Angola. Sie ist, um es mal ganz platt zusammenzufassen, Ossi, schwarz, Frau und liebt lesbisch. Das Problem mit Klischees ist nicht, dass sie nicht stimmen, heißt es in dem Buch. Das Problem ist, dass sie immer wieder nur dieselbe eine Perspektive beschreiben. Und das ist ja eine der wunderbaren Eigenschaften von Literatur, dass sie Perspektiven weiten kann. Ich bin Franziska Walser und Sie hören Weiterlesen, das LCB im RBB, eine Kooperation von RBB Kultur mit dem Literarischen Kolloquium Berlin. Wir wollen Autorinnen und Autoren hier im Radio und im Podcast eine Bühne bieten, in Kooperation mit dem Literarischen Kolloquium Berlin, wo all diese Begegnungen sonst stattgefunden hätten. Und ich freue mich auf die Begegnung mit Olivia Wenzel, mit der ich telefoniert habe, und sie hat dann ihre Antworten für die bessere Tonqualität zu Hause aufgenommen. Frau Wenzel, das Erste, was auffällt an dem Buch, aber was ja auch irritiert, ist, dass es keine klassische Handlung gibt, sondern Dialoge, Assoziationen, Zeitsprünge. Ich musste mich da erstmal ein bisschen reinfinden. Wie würden Sie denn die Form nennen? Ist es eine Zwiesprache? Ist es ein Verhör?
Als ich angefangen habe, das zu schreiben, da war mir selbst noch gar nicht klar, was das am Ende ist. Also ich war damals tatsächlich in den USA, als Trump gewählt wurde, und hatte das Gefühl, dass ich jetzt einen längeren Theatertext eigentlich beginne oder vielleicht was als Hörbuch. Insofern war das für mich erstmal nicht so verwirrend, dass da mehrere Stimmen sprechen, die eben manchmal verhörend sind oder manchmal eher so therapeutisch oder psychologisch und dann auch wieder freundschaftlich oder sehr nah dran oder fast wie ein psychologisches Zwiegespräch der Erzählerin mit sich selbst. Ich glaube, für diese Form, in der ich mich da ausprobiert habe, hat es verschiedene Voraussetzungen gegeben, und das ist tatsächlich, glaube ich, schon einfach, dass ich viel im Theater vorher gearbeitet habe. Wenn ich Figuren denke oder mir ausdenke, dann höre ich als allererstes erstmal Stimmen und wie Leute miteinander sprechen. Und ich glaube, dass ich eben mit diesen Stimmen dennoch so autofiktional arbeite und nicht komplett fiktiv. Das hat viel auch damit zu tun, dass ich damals in den USA Ta-Nehisi Coates kurz und zufällig begegnet bin und dann sein fantastisches Buch Between the World and Me gelesen habe. Bei ihm, oder was mir da so gut dran gefallen hat, ist, dass es einerseits eben so eine Art Wahrhaftigkeit hat und andererseits, dass eben nicht eine Handlung das Ganze vorantreibt, sondern eher die Reflexion des Autors.
Also es ist ja eben, es ist wahrhaftig, aber es ist eben nicht eins zu eins wahr. Also es ist die Rede von rechtsradikalen Übergriffen zum Beispiel. Es gibt diese aktuellen Bezüge zur Wahl von Donald Trump. Aber es ist jetzt eben nicht zum Beispiel eins zu eins Ihre Biografie.
Nein, absolut nicht. Die Frage wird mir zurzeit am meisten gestellt. Und ich versuche, wenn Leute rausfinden wollen, was jetzt autobiografisch ist und was nicht, das so darzustellen, dass diese Erzählerin natürlich sehr viel Ähnliches erlebt hat wie ich oder wir auch ähnliche Gedanken und auch mehr Gefühlswelt teilen, dass sie aber gleichzeitig also in der Konzentration und in dieser Reflexion und so eher eine düstere Variante von mir ist, die ich im Alltag gar nicht aushalten könnte zu sein. Auch mit diesen vielen Zweifeln und dieses Hadern und auch immer wieder strugglen und sich so stark, so sehr von außen beobachten auch immer wieder und kommentieren. Das ist tatsächlich was, was die Form möglich gemacht hat, das so zu schreiben.
Sie haben in einem Interview auch gesagt, das Buch sei Ihr Coming-out als Nicht-Weiße. Ist das das erste Mal, dass Sie Ihre Identität, Sie sind ja auch aus Ostdeutschland, wie eben auch die Protagonistin in dem Buch, dass Sie die so thematisieren in Ihrer Arbeit?
Nee, aber ich glaube, ich habe sehr lange einfach unbewusst weiße Figuren geschrieben und das gar nicht so gemerkt. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, habe ich dann gemerkt, komisch, eigentlich denke ich immer nur an weiße Menschen, wenn ich mir Figuren ausdenke. Und dann war ich eingeladen zu einem Workshop am Ballhaus-Naunienstraße. Das hat damals Dennis Udlu mit Sascha Mariana Salzmann veranstaltet. Die waren auch dabei. Und ich glaube, da fing erstmal so, also für mich Schreiben, so eine Politisierung an, eben auch mich mit Identitätspolitiken zu beschäftigen, auch mit schwarzen Identitäten. Das lag mir vorher eher fern und da fand ich vorher auch den Stempel so politische Autoren eher beschissen. Und jetzt kann ich mir ab und zu schon diesen Schuh anziehen und er passt ganz gut.
Das hören wir jetzt mal im ersten Teil der Lesung, wo es eben darum geht, dass diese junge Frau in die USA einreist.
Wo bist du jetzt? Ich bin eben gelandet. Niemand hat geklatscht. Draußen sieht es kalt aus. Hast du Lebensmittel dabei? Nein. Hast du mehr als $10,000 dabei? Nein. Unter welcher Adresse bist du erreichbar? Das will ich spontan entscheiden. Ohne Adresse geht's nicht. Okay. Wer soll kontaktiert werden, falls er etwas zustößt? Was soll mir denn zustoßen? Wer ist dein Kontakt in case of emergency? Würde mich morgen irgendein Pickup-Truck anfahren und meine Großmutter bekäme einen dramatischen Anruf aus den USA, sie bekäme einen Herzinfarkt gleich mit dazu. Das ist also keine Option. Intense Heart Attacks, brought to you by your grandchild. Stattdessen gebe ich den Namen und die Nummer von Kim an. Damit wäre meine Großmutter sicher nicht einverstanden und Kim erst recht nicht. Sie hasst die Tatsache, dass ihre Daten nicht ihr gehören. Smartphones, Facebook, Google Maps, das waren irgendwann mal feuchte, größenwahnsinnige Träume eifriger Stasi-Mitarbeiter. A sexy dream come true. Und vielleicht, denke ich plötzlich, hasst Kim auch mich. Sorry, miss, we have sad news. We've got your friend here in the hospital. You were mentioned as her emergency contact. She's in a very critical condition. Could you please help us find... Hello? Miss? Are you still there? Aber vielleicht würde Kim den Hörer nicht einfach auflegen, falls mir etwas zustoßen würde. Vielleicht würde sie innehalten, an mich denken, sich Sorgen machen. Oder sie würde Hals über Kopf ihren Rucksack packen, die Wohnung verlassen und mir nachreisen. Vielleicht säße sie schon 28 Stunden nach dem dramatischen Anruf aus den USA an meinem Krankenbett in den USA. Ich läge noch im Koma, völlig zerbeult vom rücksichtslosen Pickup-Truck. Sie hielte meine Hand. Dann würde sie irgendwann beginnen, leise zu schluchzen. Einzelne Tränen würden meinen Infusionsschlauch benetzen. Vor der Tür würden sich viele einfühlsame Krankenschwestern und Brüder versammeln und für mich, für uns beten. Halleluja. Wenn Kim sich schließlich beruhigt hätte und ihre Tränen getrocknet wären, würde sie meine blutverkrustete Wange streicheln und sich flüsternd entschuldigen, ganz leise, fast tonlos, ihr warmer Atem in meinem Ohr. Und dann, endlich, würde ich aus dem Koma erwachen und mein einziges verbleibendes Auge auf sie richten. Stört es dich, dass Männer in so wenigen Filmen weinen? Was? Bist du religiös? Welchem Glauben gehörst du an? Ich gehöre niemandem an. Woran glaubst du? An soziale Beziehungen? Bist du ledig? Das klingt mittelalterlich. Lebst du als alleinstehende Person? Ja. Wo leben deine nächsten Verwandten? Das weiß ich nicht genau. Besuchst du Familienmitglieder während deines Aufenthalts? Nein. Wo leben die Mitglieder deiner Familie? Ich habe keine richtige Familie, also im biologischen Sinne. The lone wolf, far away from its pack. So meine ich das nicht. Out in the open, the adventure begins. Ich komme aus einer Familie, in der die Idee, sich so weit wie möglich von sich selbst zu entfernen, übertrieben romantisiert wurde. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Ich komme aus einer Familie, in der das Reisen immer eine unerfüllte Sehnsucht war, aber nicht so Lone Wolf-mäßig. Weiter, weiter. Picture this. Meine Mutter, eine junge Frau mit blauen Haaren und Nietengürtel, eine Punkerin, gefesselt an die DDR. Eine junge Frau, die sich mit einem angolanischen Mann einlässt, in einer ostdeutschen Kleinstadt, in der alle einander kennen. Eine junge Frau, die sich fortwünscht, die exzessiv die Bewilligung der Ausreisegenehmigung herbeisehnt, kurz nachdem der Afrikaner in sein Land zurück muss. Eine junge Frau, die sich ein gemeinsames Leben in Angola ausmalt, ein Leben unter einer anderen Sonne, mit anderen Mentalitäten, ein Leben in Freiheit. Aber dann, mit 19, wenige Monate nachdem sie Zwillinge geboren hat, Verhaftung, Annullierung der Ausreisegenehmigung, Zerbröselung der Psyche im Stasi-Knast. Ist das der Pitch für den nächsten klischeehaften DDR-Film bei den Öffentlich-Rechtlichen? Das Problem mit Klischees ist nicht, dass sie nicht stimmen, sondern sie stimmen ziemlich oft. Das Problem ist, dass sie immer nur wieder dieselbe eine Perspektive beschreiben. Und? Picture this. Meine Mutter, eine Frau, die mich und meinen Zwillingsbruder aufzieht, so gut sie kann und so, als wären wir schuld an ihrem Leben. Schuld daran, dass sie nie wegkommt aus dem verfluchten Scheißstaat, womit sie mal die DDR und mal die BRD meint. Vor der Wende, nach der Wende, immer muss sie bleiben. Der Mann ist fort, hat schon eine neue Familie in Angola, weil die alte damals nicht nachkam. Außerdem ständig zu wenig Geld, ständig allein. Aber sie hatte doch euch Kinder. Meine Mutter heute, eine 53-jährige Frau, die ihre multiplen Gefangenschaften nie verwindet und den gewaltsamen Tod ihres Sohnes auch nicht. Eine Frau, die sich selbst einweist und auch mich für tot erklärt. Ein verwundetes Tier, das ein Leben lang in die Ecke gedrängt steht und die Zähne fletscht. Tollwut. Was? Daran kannst du schon 15 Tage nach Ansteckung sterben. Bist du geimpft? Wogegen? Gegen alles, was dir gefährlich werden könnte. Diese Narbe, diese kleine, reliefartige Aushebung auf dem Oberarm meiner Mutter und so vieler anderer in der DDR Geborener, die hat mich als Kind fasziniert. Ich hielt sie für die Miniaturmap eines geheimen, wunderbaren Landes. Pervers. Heißt das, ihr habt keinen Kontakt? Sie verweigert alles. Ich habe sie das letzte Mal bei der Beerdigung gesehen. In welcher Einrichtung ist sie jetzt? Das weiß ich nicht. Und dein Bruder? Was soll mit ihm sein? Wie ist er ums Leben gekommen? Ums Leben gekommen? Ums Leben drumherum gekommen? Andere Familienmitglieder? Mein Vater schreibt zweimal im Jahr eine E-Mail aus Angola. Eine davon kommt immer einen Tag vor unserem Geburtstag an, also mittlerweile nur noch vor meinem Geburtstag. Er kann sich das richtige Datum nicht merken. Und deine Großeltern? Mein Großvater lebt nicht mehr, Krebs, meine Großmutter gibt es noch. Wo ist sie jetzt? Wahrscheinlich zu Hause, vom Fernseher oder beim Arzt. Warum so abschätzig? Picture this. Meine Großmutter, treue SED-Anhängerin und stolze Mutter zweier Töchter, stolz, ganz generell und oft, wegen der guten Verbindungen, Nylonstrumpfhosen und Jeans, Westschokolade und immer ein Bungalowplatz an der Ostsee, stolz, wegen der hübschen, hochtupierten, blonden Haare, stolz auf ihre auffallende Schönheit, auf ihre überdurchschnittliche Intelligenz, stolz auf die Schönheit und Intelligenz ihrer Töchter. Meine Großmutter, ein eitler Teenager, der sich nichts sehnlicher wünscht, als Stewardess zu werden, um das Angenehme mit dem Beruflichen zu verbinden, um aller Herren Länder zu bereisen, um fortgehen zu können, ohne wirklich fort zu sein. Weil klar, die DDR ist spitze, die ist meine Heimat, ich will ja nicht richtig weg. Stewardess werden, um dem prügelnden Vater zu entkommen. Stewardess werden, um mehr zu sehen und mehr zu sein als die bekloppten Leute im Ort. Stewardess werden, um zu erfahren, wie sich Fliegen anfühlt. Doch dann leider nie Stewardess werden, sondern schwanger und später Sekretärin. Mit Mitte 40 Bandscheibenvorfall, seitdem arbeitsunfähig. So viel Scheitern auf der mütterlichen Linie.
Excuse me, is your family A. cursed, B. just very unlucky, C. mentally ill, or D. pretty solid regarding the circumstances?
Meine Großmutter heute, eine niedliche, runde Frau, knapp über 70, die Flugangst hat und keinen Fahrstuhl betreten kann. Eine Frau, die die Wärme ihres Heizkissens liebt. Eine Frau, die immer wieder träumt, dass sie fliegen kann und die mit mir, ihrer leicht reizbaren Enkelin, nicht offen sprechen kann, schon gar nicht über den anderen Enkel, den Jungen, der sich das Leben nahm. Wieso kann sie mit dir nicht darüber sprechen? Was verheimlichst du? Nichts. Hast du schon mal über das Wort Heim im Wort Verheimlichen nachgedacht? Oder über das Wort unheimlich? Nein. Oder über das Wort Geheimnis? Alle Männer in der Familie sind tot oder weit weg, die hinterbliebenen Frauen beschädigt, jeder auf ihre Art, und ich kann reisen so oft und so weit ich will, obwohl es mir nie wichtig war. Obwohl ich nichts dafür tun musste, außer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort geboren zu werden. Ich kann sogar übers Reisen als Urlaubsunternehmung nachdenken. Ich kann, während ich reise, über die selbstbestimmte, angenehme Erfahrung nachdenken, die ich gerade mache, während tausende Menschen Zwangsreisen antreten, für die Worte wie Krise und Welle und Zustrom benutzt werden. Stopp. Das ist ein anderes Thema. Konzentrier dich. Reisen als Grundthema, Einsamkeit als Nebenwirkung. Was noch? Wieso Einsamkeit?
Frau Wenzel, was man jetzt an dieser wirklich aufwendigen, brillanten Produktion hört, die Sie uns von Ihrem Schreibtisch aus geschickt haben, ist, Sie können nicht nur mit Sprache umgehen, Sie können auch mit Tönen sehr gut umgehen. Sie haben Musik gemacht als Otis Folie, Sie haben mit einem Performance-Kollektiv mehrere Theaterstücke erarbeitet. Was hat Sie denn an dieser vergleichsweise schwerfälligen Buchform gereizt?
Also wie gesagt, zu Beginn wusste ich ja gar nicht, dass es ein Buch wird. Also der Einstieg, das zu schreiben, da war ich noch völlig unschuldig und ohne die Last auf dem Rücken, dass das jetzt ein Roman wird. Und dann war ich beim Prosa Nova 2017 eingeladen und dann haben die gesagt, mach doch mal 50 Minuten was. Und dann habe ich das gemacht und verschiedene Sachen, die ich vorher immer als Textsammlung benannt habe und da irgendwo in einem Ordner gespeichert hatte, dann zusammengestückelt. Und dann kamen Leute auf mich zu und meinten, das könnte auch ein Buch werden. Und ich glaube, ab da wurde das dann für mich, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, schwerfälliger. Also, weil es, sobald man sagt, ich schreibe ein Buch, wird es so merkwürdig bedeutsam. Wenn ich sage, ich schreibe ein Theaterstück oder ich schreibe drei neue Songs, dann ist das halt leicht. Und an so einem Buch 3 Jahre zu arbeiten, ist schon, ja, das hat mich schon auch ziemlich zermürbt. Aber genau, ich bin dann da eher so reingeraten. Und ich glaube aber, dass ich sozusagen das erste Mal einiges, was eben um mich herum passiert ist in meiner Sozialisation oder auch Freundinnen und Freunden von mir passiert ist oder so, das erste Mal wirklich wie so zu Ende mir angeschaut habe und verhandelt habe mit mir selbst. Also sozusagen diesen langen Erzählatem auch zu haben, hat dann auf einmal Sinn gemacht, weil ich vorher in Theaterstücken ja viel kleinteiliger gearbeitet habe.
Jetzt sehen Sie ja Ihre Leserinnen und Leser nicht, also noch weniger, weil Sie ja jetzt auch keine Lesungen machen können. Im Theater, da haben Sie das Publikum vor Augen, auf der Musikbühne auch. Was würden Sie sich denn wünschen als Reaktion?
Ich bin bisher mit den Reaktionen schon ziemlich, also eigentlich fast beseelt und auch gleichzeitig immer überfordert davon. Was mir jetzt schon sehr oft passiert ist, dass es so sehr emotionale Reaktionen gibt, dass Leute so einfach wirklich sagen, sie sind so voll berührt gewesen und so. Und das hoffe ich natürlich, dass das so weitergeht. Ich glaube, für ein zweites Buch, das ich natürlich jetzt in diesen Zeiten anfangen kann, da merke ich, ich wünsche mir für mich selber, dass ich sozusagen die Leserinnenschaft nicht auch ausschließlich weiß denke, wie mir das, glaube ich, beim Schreiben des ersten Buchs jetzt unbewusst ziemlich lange passiert ist. Und als ich dann wirklich gemerkt habe, war es schon ein bisschen zu spät.
Aber Sie haben ja dann noch ein Musikvideo nachgereicht, um andere Zielgruppen zu erreichen.
Ja, das war eine ganz schöne Zusammenarbeit mit Anne Trieux und Philipp Rühr. Und genau, da ging es mir darum, dass ich Lust hatte, eben Elemente aus dem Buch oder Stimmung in eine Sprache zu übersetzen, die vielleicht auch junge Kids erreicht, die nicht selbstverständlich im Hugendubel rumhängen. Und ich hoffe, dass uns das gelungen ist.
Jetzt heißt das Buch 1000 Serpentinen Angst. Da denkt man sich ja was dabei bei dem Titel. Und die Ich-Erzählerin entwickelt eine Angststörung auch im Buch. Und was ich interessant fand, so habe ich es zumindest gelesen, weil die Zeitebenen gehen ja so ein bisschen durcheinander, die entwickelt sie kurz nachdem sie in den USA das erste Mal sowas wie Normalität und Zugehörigkeit erfahren hat und damit auch Angstfreiheit.
Ja, ich glaube, es vergeht ein bisschen Zeit eigentlich dazwischen sozusagen diesem Ausbrechen der Angststörung und dieser Rückkehr aus den USA. Ich habe, so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, noch gar nicht drüber nachgedacht, finde es aber schon stimmig, dass sozusagen das erste Mal, wenn man sozusagen in Distanz zu etwas ist, was einen belastet und man es aber gar nicht so sehr wahrnimmt und dann kehrt man da rein zurück, dass es dann sich vielleicht verstärkt ziemlich ungesund anfühlen kann.
Es gibt ja auch dieses Zitat, wo Sie schreiben, die Angst vor manchen Realitäten kann schlimmer sein als diese Realitäten selbst. Es gibt ja immer so angedeutete Bedrohungen auch an vielen Stellen.
In dem Buch werden zwischendurch auch so Szenen erzählt, in denen irgendwelche Rechtsradikalen auch auftauchen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass eben diese immer wieder gefühlte Bedrohung, die Ich-Erzählerin ständig so mit sich rumträgt, dass das eigentlich das Schwerwiegendere ist für sie. Also dieses sich niemals richtig sicher fühlen zu können.
Ich finde, wenn man über das Buch spricht, dann rückt so schnell diese Identität als schwarze Frau in den Vordergrund. Aber es gibt ja eben auch diese Identität als Ostdeutsche. Und was mich am meisten berührt hat dann auch ein Stück weit, war diese 3 Frauengenerationen, die da hintereinander geschaltet waren. Also die Großmutter, stramme SED-Frau, die Mutter, Punkerin, die Tochter, eben die Ich-Erzählerin. Können Sie dazu noch mal was sagen?
Genau, mir passiert es auch selber immer, dass ich so in diesen Gesprächen die ganze Zeit um auch so Identitätspolitik dann mitkreise. Ich müsste ja auch vielleicht mal mehr vorschlagen, stopp, was ist eigentlich hier genau mit den ostdeutschen Biografien? Diese Mutter, die da in dem Buch geschildert wird, die Punk war in der DDR in Erfurt, das ist ja selbst in ihrer Zeit eine ziemlich randständige Figur, die so sich auch mit relativ vielen Problemen rumschlägt. Also alle hadern irgendwie, niemand ist so richtig glücklich in dem Buch. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es nicht nur ein schweres Buch ist, weil das, glaube ich, jetzt auch vielleicht so rüberkommt. Und diese Ich-Erzählerin fragt ja immer so, wo ist eigentlich mein Platz in der Welt? Wo bin ich sicher? Wo werde ich geliebt und wertschätzt? Und um das irgendwie rauszufinden, muss sie natürlich auch gucken, wo sind die Plätze ihrer Vorfahren? Wer hat wo eigentlich sich sicher gefühlt oder in was seine Identität stimmig erleben können? Für mich ist es so, dass im Mittelteil, in dem eben auch Bilder beschrieben werden, ich versucht habe, mir so die DDR ein bisschen näher an mich ranzuholen und mich da auch nochmal einzufühlen, weil ich habe immer nur noch so ein komisches Klischeebild im Kopf aus Filmen wie Das Leben der Anderen oder so. Und genau, ich glaube, das in dem Buch ist das mein Versuch, sozusagen nochmal wie so eine eigene Brille mir zu basteln, mit der ich auf diese DDR-Vergangenheiten auch schauen kann, ohne die ganze Zeit so einzuordnen in so vorhandene Kategorien.
Weil Sie sind ja auch 1985 in Weimar geboren. Das heißt, die aktive, tatsächliche Erinnerung an die DDR, die gibt's so gar nicht. Die ist wahrscheinlich längst überschrieben von so ganz vielen Bildern.
Ja, es gibt so ein paar Bilder, die ich schon noch so voll deutlich erinnere. Sowas wie so dieser Ofen mit diesen weichen, schönen, beigen Fliesen, der dann so geheizt wird in so eher kalten Altbauwohnungen. Also es gibt schon noch so ein paar Sachen, aber ich habe natürlich die Wende nicht bewusst erlebt. Und ich habe auch ein bisschen das Problem, dass ich damals, als ich nach Berlin kam, habe ich als Dresserin beim Musical Hinterm Horizont gearbeitet. Das ist von Udo Lindenberg und das war ein toller Verkaufsschlager damals. 1800 Plätze, immer voll, mehrfach die Woche. Und die haben ja die Wendegeschichte sozusagen aus einer ziemlich romantisierten Sicht erzählt und am Ende regnet's Glitzer. Und wenn ich natürlich jetzt an die Wende denke, dann habe ich halt, das hat sich so drüber gelegt. Das habe ich leider dann vor allem im Kopf. Aber das Buch ist auch der Versuch, das ein bisschen wieder gerade zu rücken in mir selbst.
Jetzt hören wir nochmal einen Teil aus dem Buch 1000 Serpentinen Angst, gelesen von Olivia Wenzel. Es ist die Fortsetzung der Stelle vom Anfang und hier überlagern sich jetzt ostdeutsche Kindheitserinnerungen mit Eindrücken aus New York.
Warum kaust du an den Nägeln? Als wir Kinder waren, ist unsere Mutter manchmal ohne uns in den Urlaub gefahren. Einmal reiste sie 2 Monate lang durch Französisch-Guayana und Suriname. In dieser Zeit lag unser Großvater im Krankenhaus und dadurch das Leben unserer Großmutter brach. Deshalb passte Melanie, eine Freundin unserer Mutter, auf uns auf. Melanies Partner, ein moderater Neonazi, war auch manchmal dabei. Wenn es Abendbrot gab, bat er meinen Bruder und mich gern lautstark zu Tisch. Er brüllte dann durch die Wohnung, dass wir Kaffeebohnen endlich in die Küche kommen sollten. Als meine Mutter aus dem Urlaub zurückkehrte, waren ihre Nägel zum ersten Mal nicht abgefressen, die Haut ringsherum unverletzt, so gut war es ihr im Ausland gegangen. Dann ist sie ja doch gereist. Wohin überall? Sie war danach jedes Mal tagelang traurig, dass sie wieder zurück nach Deutschland musste. Und du?
Ich?
Ich habe mehr Privilegien, als je eine Person in meiner Familie hatte. Und trotzdem bin ich am Arsch. Ich werde von mehr Leuten gehasst, als meine Großmutter es sich vorstellen kann. Am Tag der Bundestagswahl versuche ich ihr mit dieser Behauptung 20 Minuten lang auszureden, eine rechte Partei zu wählen. Intense Heartaches brought to you by your grandmother. Intense Heartaches brought to you by your grandmother. Was machst du jetzt? Während ich einen Rollkoffer für meine Reise in die USA packe, bekomme ich interessante Gefühle. Vielleicht, weil ich das Gepäck, in das meine Mutter, meine Großmutter und mein Bruder ihre Schatten gestopft haben, für einen Moment liegen lassen kann. Vielleicht, weil ich bald mit einem anderen Gepäck unterwegs bin. Ich glaube, es gibt nichts Befreienderes, als anonym zu sein. Es gibt nichts Einsameres, als anonym zu sein. Glaubst du tatsächlich, Reisen hat was mit Freiheit zu tun? Vielleicht. Aber vielleicht ist meine dem Reisen vorauseilende Nostalgie genau der Unfug, dem schon meine Großmutter und meine Mutter erlegen sind. Wieso ist das wichtig? Meine Familie? Herkunft. Wieso ist das so wichtig? Am Ende des Tages ist es so. Ich stehe auf einer Dachterrasse in New York, habe 2 Gläser Rotwein getrunken und fühle mich gelöst und erwachsen. Und dann, am Ende des Tages, denke ich, in New York gehe ich die 5th Avenue entlang und esse unbefangen eine Banane. Plötzlich kriege ich Herzrasen, schlucke mehrmals und schaue über die Stadt. Kein Wind geht, kein Hund bellt, ich bin allein, mein Gesicht ist kühl, in der Ferne blinken die Lichter der Hochhäuser, als wollten sie mir etwas zumorsen. Was denn? Frage ich laut und spüre das zu schnelle Klopfen. Na was denn? Seit Wochen dieses Herzrasen, immer öfter vor allem nachts. Ich habe mir angewöhnt, vor dem Einschlafen zwanghaft auf meinen Herzschlag zu lauschen. Vor Jahren meinte ein Arzt, Herzrasen habe oft psychische Ursachen, Angst. Wovor? Die Hochhäuser verraten es mir nicht. Irgendwas kommt auf mich zu, das weiß ich, denke ich und rülpse lautlos. Du stehst in einer pulsierenden Metropole und rülpst lautlos. Pulsieren die Menschen in einer 30-Millionen-Stadt intensiver als im Thüringer Wald? Habe ich mit den Menschen in New York mehr gemeinsam als mit denen im Thüringer Wald? Warum fühle ich mich hier so wohl? Im Waschsalon, auf der Straße, im mexikanischen Schnellimbiss? Nur in die Kirche traue ich mich nicht. Ich habe Sorge, meinen Atheismus könnte man dort meilenweit gegen den Wind riechen. Meilenweit gegen den Wind, ich bitte dich. Vor ein paar Jahren erzählte mir Kim, sie habe in einer Grafik gesehen, dass ich vom unreligiösesten Ort der Welt stamme. Wo ist Kim jetzt? In Berlin. Und warum fühlst du dich hier so wohl und nicht bei ihr? In New York gehe ich die Fifth Avenue entlang und esse unbefangen eine Banane.
Ausgezeichnet. Das dreifache Problem mit der Banane.
Let me explain. Erstens, öffentlich eine Banane essen als schwarze Person, rassistische Affenanalogien, Uga, 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 Aua. Zweitens, eine Banane essen als Ossi, die Banane als Sinnbild für die Unterlegenheit des beigen Ostens gegenüber dem goldenen Westen, die Banane als Brücke in den Wohlstand, exotische Südfrüchte als Symbol wirtschaftlicher Übermacht. Boah, und die blöden Ossis standen danach im Mauerfall stundenlang für an, ey. Drittens, eine Banane essen als Frau, Blowjob, dies, das. Die Banane als Penisanalogie und Werkzeug des Sexismus. Unsichere, pubertierende Teenager traumatisieren andere unsichere, pubertierende Teenager. Mach doch mal Deep Throat. In New York gehe ich die Fifth Avenue entlang und esse unbefangen eine Banane. Und danach merke ich, das war eben ein kleiner Moment, den andere Freiheit nennen. In New York stehe ich nachts auf einem Dach und starre nervös und ahnungslos auf eine Skyline, die ich aus Filmen und Postkarten kenne. Und danach merke ich, das war eben ein kleiner Moment, den andere Zukunft nennen. In New York denke ich an meinen Bruder und vermisse ihn weniger als sonst. Und danach merke ich, das könnte gut so sein.
Ein Ausschnitt aus 1000 Serpentinen Angst, gelesen und im Heimstudio produziert von der Autorin Olivia Wenzel. Und jetzt haben wir den großen Luxus, dass wir die Perspektive hören können von jemandem, der das Buch schon in der Entstehungsgeschichte begleitet hat durch unsere Kooperation mit dem LCB. Thorsten Dönges ist am Telefon. Sie haben Olivia Wenzel in der Schreibwerkstatt Prosaschreiben kennengelernt. Da war der Roman ja noch im Embryonalstadion. Woran haben Sie denn damals so am meisten gefeilt?
Es war damals schon die Frage, wie die Form eigentlich aussehen wird am Ende, die Form des Romans. Es ist tatsächlich jetzt so, dass es ja eine Montage ist aus dialogischen Texten, aus Monologen, aber dann auch aus Bildbeschreibung. Also es gibt tatsächlich auch Prosa-Passagen. Also es ist ein großes zusammengefügtes Buch geworden und das ist dann tatsächlich eine Romanform, wie sie jetzt gar nicht so ungewöhnlich ist und wie ich finde auch sehr, sehr gut funktioniert.
Und wie ist es Ihnen beim Lesen ergangen? Die Olivia Wenzel hat mir erzählt, dass sie oft Reaktionen kriegt von Leserinnen und Lesern, die sagen, es hat sie emotional sehr berührt, dieses Buch.
Es ist auch emotional sehr, sehr stark. Also es geht um Rassismus, es geht um queeres Leben, um queere Beziehungen, es geht um die Herkunft aus der DDR, um das Aufwachsen als schwarzes Mädchen, als schwarze Frau in Ostdeutschland. Und das ist eine ziemlich harte Geschichte und die führt auch zu einer Angststörung bei der Protagonistin. Also das macht nicht nur Spaß, aber weil wir eben sehr, sehr nah dran sind an dieser Protagonistin, löst das tatsächlich, also hat auch bei mir sehr, sehr viel ausgelöst emotional. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass das Ganze auch mit Humor erzählt wird. Es ist eben nicht nur dunkel und nicht nur schrecklich, sondern da steckt auch eine ganz große Portion Witz drin und eben das Formale ist sehr, sehr stark und sehr, sehr toll gearbeitet. Das macht eigentlich für mich dieses Buch aus. Die Verbindung von diesen Themen, die sehr wichtig sind, mit dieser Form, die sehr, sehr einmalig ist.
Eine vehemente Leseempfehlung von Thorsten Dönges vom LCB und die kann ich nur unterstreichen. Nochmal die Infos zum Buch. Der Roman von Olivia Wenzel heißt 1000 Serpentinen Angst. Er ist vor kurzem im S. Fischer Verlag erschienen und kostet 21 Euro. Machen Sie sich und der Buchhändlerin oder dem Buchhändler Ihres Vertrauens eine Freude damit. Das war die inzwischen schon 6. Folge von Weiterlesen, das LCB im RBB. Hören Sie uns weiter, empfehlen Sie uns weiter. Das nächste Mal senden wir am Sonnabend ab 19.04 Uhr. Da spricht meine Kollegin Nadine Kreuzzahler mit Peter Schneider über seine Essaysammlung Denken mit dem eigenen Kopf. Zu hören wie immer auch in der ARD Audiothek und auf iTunes, wo Sie den Podcast Weiterlesen auch abonnieren können. Mein Name ist Franziska Walser. Bleiben Sie leselustig und vor allem gesund.